Happy Shooting, Folge 152, Wahlgesänge.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Test 1, 2, 3, ich drücke jetzt mal ein bisschen weniger.
Mach nochmal.
Drücken wir.
Mach noch weniger.
Wie noch weniger? Ja, wie noch weniger? So weniger? Ist das jetzt besser?
Nee, kommt kein Unterschied.
Mach wieder ein bisschen lauter.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Hey, du hustest.
Ja, ich huste.
Warum hustest du?
Weil man hat mich abgesteckt.
Abgesteckt?
Abgesteckt. Auf dem Workshop. Die Sibylle war's.
Oh, das tut mir leid. Sibylle, sofort entschuldigen.
Ja. Auch bei meiner Frau, bitte.
Ich hab's nicht bekommen. Wieso hat deine Frau jetzt auch die Erkältung?
Ja, selbstverständlich.
Wir rotten die Familie Nienke aus. Apropos, wer ist denn die Familie Nienke?
Die ist gar nicht so groß, aber hier bin erstmal nur ich.
Ja.
Ich bin der Boris.
Ich bin der Chris. Wir sind hier Happy Shooting und Boris rotzt sich. Obwohl, so schlimm ist es nicht. Du hustest eigentlich nur ein bisschen.
Ja, die Nase ist schon wieder teilweise frei. Das war die ganze Woche über. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Durchsatz an Taschentüchern hatte.
Ja, Gesundheitstipps mit Chris und Boris. Aber es geht eigentlich um Fotografie hier.
Ja. Fotografieren kann man auch mit verstopfter Nase. Das ist eigentlich die Kernaussage.
Das hört man nicht so. Nur beim Niesen wackelst du, dann braucht man einen Bildstabilisator.
Dann brauchst du einen guten Stabi, ja.
Wobei wir heute gleich beim ersten Thema wären, aber das machen wir nachher.
Genau.
Lass uns mal schauen, was wir heute alles zu bieten haben.
Wir rollen das wieder von hinten auf. Es gibt eine neue Aufgabe.
Jawohl, ja. Und wir reden über kleine Objektive an großen Kameras.
Über digitale Filter.
Oh ja, das ist spannend. Dann mal wieder malen mit Licht.
Außerdem hast du was aufgetan, da geht es um die Auslösung der Kamera, wie man die auslesen kann.
Genau, und du klärst eine Verwirrung auf um das Thema Blitzeinstellungen.
Und was es mit Blendenstufen auf sich hat. Ja, dann haben wir hier den absoluten Porno für Fotografen. Wir waren auf der Fotokina dabei und jetzt kann man sie kaufen. Leica S2, yeah.
Ja, ob man die kaufen kann, ist ja noch die Frage. Also rein vom Geldbeutel her, aber da
ja,
reden wir drüber.
Ist doch nur Geld.
kleines Video entdeckt, dachte ich, das müssen wir auf jeden Fall auch noch verlinken. Geht um Auslösung von Kameras.
Dann gibt's News. Die sind zwar jetzt nicht mehr so ganz new, aber wir sagen es trotzdem. Es geht um neue Nikons.
Jawohl. Und dann, die Frage, die hatte ich auch schon mal. Was ist die Brennweite einer Lochblende?
Kann ich eine Antwort drauf geben, aber nachher. Dann erzählst du kurz was zum Everest-Track 2000 und aufgepasst 10.
Jawohl, wir sind schon am Vorbereiten. Noch eine News. Heute ist irgendwie ein bisschen News-Sendung. Es geht um eine Kamera mit eingebautem Projektor.
Der absolute Härtefall. Außerdem haben wir wieder einen Platz frei bei einem Workshop. Eigentlich sogar bei zwei Workshops.
Genau, und jetzt geht's gleich in die Vollen, nämlich zum Thema Niesen beim Fotografieren. Der Tobias fragt nämlich, hallo ihr beiden, ich habe eine Nachfrage bezüglich der neuen Canon Bildstabilisatoren, die jetzt auch in beide Richtungen stabilisieren. Ich habe hier eine Olympus E520 mit Sensorstabilisator und die stabilisiert schon seit langem beide Richtungen. Ich habe sogar die Möglichkeit, die vertikale oder horizontale Stabilisierung getrennt abzuschalten, zum Beispiel für Mitzieher. Ist diese Stabilisierung jetzt auf Sensorbasis einfacher zu realisieren oder wie kommt es, dass Canon das jetzt als große Neuerung anpreist? Vielleicht habt ihr da noch ein paar Hintergrundinfos. Ich freue mich schon auf das nächste runde Jubiläum. Viele Grüße.
Möp. Ja, das ist ein klassisches Missverständnis, denn es geht nicht um die Stabilisierung in beide flache Richtungen, also links, rechts, rauf, runter. Das macht Canon, das macht Nikon, das macht Olympus, Sony und
also
wie sie alle heißen.
Man kann rechts und links verwackeln oder hoch und runter verwackeln. Und die
ganz genau. Und das machen die alle schon seit jeher, weil alles andere ist auch eigentlich Kappes, also entweder ganz oder gar nicht. Und ja, du hast recht, bei der Olympus und auch bei den Canon, bei den älteren Objektiven, bei Nikon auch, da kann man das abschalten, diese eine Richtung, damit man eben mitziehen kann und eben links, rechts nicht stabilisiert wird, sondern nur oben und unten.
Ach, das heißt, wenn du horizontal quasi einen Mitzieher machst, auch beim Autorennen, dann versucht er nicht, diesen horizontalen Mitzieher wegzunehmen.
Nee, sonst hättest du diesen Effekt, dass du immer so Stehbild, zack, rüber, Stehbild, zack, rüber, Stehbild, zack.
Das oh, das kennt man so von alten Videokameras.
Ah, das ist herrlich, ne? Wird einem total rappelig, wenn man sich sowas anguckt. Nee, das kann man natürlich abschalten und diese neueren Objektive und ich glaube bei Nikon, weiß ich gar nicht, ich glaube sogar von jeher, wird das erkannt, dass eine horizontale Bewegung stattfindet und dann schaltet der Stabilisator diese horizontale Bewegung automatisch ab, erkennt das also alles selbst.
Bei älteren Canon-Objektiven musst du das zum Teil noch umschalten.
Da gibt's genau, da gibt es einen Hebel, Schalter und 1 und 2, genau. Bei Nikon weiß ich es nicht genau, ob die das schon immer automatisch erkennen oder ob es da früher auch einen Umschalter gab, weiß ich nicht. Ja, aber das Neue bei Canon ist jetzt eben nicht in beide Richtungen. Das meinen die also nicht mit ihrem Hybrid, sondern sie meinen, dass sie jetzt sowohl die Schwenkbewegung, also rauf, runter, links, rechts schwenken, also die Kamera shiften, verschieben, stabilisieren können, so wie sie es jetzt schon immer machen, sondern dass sie jetzt auch Kippbewegungen stabilisieren können, also quasi die Winkelbewegung, das Kippen nach unten und nach links und nach rechts. Und das ist nun ganz besonders interessant bei sehr kurzen Entfernungen. Also sie schreiben auch selber, dass das eben besonders interessant ist, wenn man Makrofotografie macht, weil da kommt es eben nicht nur vor, dass man hin und her shiftet, sondern dass man eben auch den Winkel verkippt, dass man ja, wenn man zittert, auch ein bisschen das Objektiv nach oben oder nach unten kippt und nicht die ganze Kamera verwackelt.
Also der Unterschied ist, das eine ist eine Drehbewegung, das andere ist eine Parallelbewegung. Und die müssen irgendwie anders gehandhabt werden wohl.
Richtig, ja, du kannst dir ja vorstellen, dass jetzt dann eine Linsengruppe nicht mehr hin und her verschoben werden muss oder ein Sensor hin und her verschoben werden muss, sondern der muss jetzt ja auch noch gekippt werden, dreidimensional. Während er auch noch hin und her verschoben wird. Also im Grunde genommen hängt das Ding jetzt an einem großen Siemens-Lufthaken und kann völlig frei bewegt werden. Wie auch immer sie das realisieren.
Ach, wie schön. Ja, das ist interessant. Ich bin mal gespannt, was sie noch für neue Gimmicks finden.
Ja, vor allen Dingen bin ich gespannt, wann das erste Objektiv mit dieser Technik rauskommt, weil da werden sich natürlich sämtliche Testseiten mal drauf stürzen und sich drum reißen und das ja mal ganz genau dokumentieren und ausprobieren. Und da bin ich auch schon gespannt, wie dann diese Testaufbauten dazu aussehen und wie man das dann zeigt. Ich meine, dank Live-View wird man das ja nun auch wirklich mal abfilmen können, wie dann dieser Stabi funktioniert.
Weil es im Objektiv stattfindet, ja.
Richtig. Das ist auch wieder ein Vorteil, wenn es um Objektiv stattfindet. Naja. Aber da bin ich mal gespannt.
Also, nächstes Thema, ja, Klostergeister, unser Workshop am 14. bis 17. September.
Der ist ja bald.
Ist ja dann irgendwann in ein paar Wochen nur noch. Mhm. Hat schon wieder einen Platz frei, weil jemand aus Termingründen abgesagt hat. Also wer da noch mit rein möchte, geht doch mal auf happyshooting.de/workshop. Und das ist lustig, es haben irgendwie ein paar Leute jetzt schon abgesagt und jedes Mal wurde dieser Platz quasi am nächsten Tag, nachdem wir die Sendung released haben, wieder aufgefüllt. Also wer daran teilnehmen möchte, geht jetzt schnell auf happyshooting.de/workshop und dort meldet euch an, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wir haben auch noch im Nordheim.
Im Oktober, genau. 2. bis 4. Oktober machen wir hier einen Nordheim-Workshop zum Thema Licht. Da werden wir also Studio machen, wir werden Porträt machen und wir werden ganz viel Strobist machen. Also mit mobilen Systemblitzen arbeiten, dann eben auch mal den Unterschied zum Studio kennenlernen. Und da haben wir auch noch Plätze frei. Da hat sich mich auch einer wieder abgemeldet aus terminlichen Gründen. Da ist also auch noch Platz frei. Also meldet euch.
Du hast was ausgegraben, was auch schon so ein bisschen
in den Sporen runtergegangen ist. Härtefall. Nikon mal wieder. Kompakte Kameras. Kompakte Kameras, du kannst heutzutage losgehen in irgendein Geschäft, nicht gerade ein Sockengeschäft, sagen wir in irgendein Elektronikgeschäft, also wo es auch digitale Kameras gibt, Fotoapparate gibt. Und jetzt fragt dich irgendjemand, welche dieser kompakten Kameras soll ich denn kaufen? Und da ist meine Antwort eigentlich immer, nimm die, die dir am schönsten gefällt, weil technisch unterscheiden die sich quasi gar nicht mehr. Ja. Brennweiten sind alle ziemlich identisch, die Sensoren sind eigentlich mehr oder weniger die gleichen, das Rauschen ist eigentlich mehr oder weniger identisch. Also, und ob du dann 3000 Motivprogramme oder 300 hast, ist auch wurscht, weil die nutzt du eh alle nicht. Also Banane. Was haben sie nun also vor? Sie müssen sich ja irgendwie diese Hersteller von dem Mitbewerb ja abgrenzen. Sie müssen ja irgendetwas Besonderes können. Und da hatten wir letztes Mal schon diese 3D-Kamera, wo quasi in einem Gehäuse 2x2D-Kameras drin sind, die dann entweder ein 3D-Bild machen oder zwei unterschiedliche 2D-Bilder gleichzeitig und so.
Das war eine Fuji, oder?
Ich glaube ja. Und jetzt kommt Nikon und sagt, ach nee, wir bleiben aber bei einem Objektiv, aber statt des Displays hinten dran machen wir auch noch ein Flutlichtdisplay, sprich ein Projektor da rein. Das heißt, die bauen in eine kompakte Kamera, die ist auch nicht größer als so eine normale kompakte, da bauen die jetzt einen Projektor rein.
Ich frage mich dann immer, waren die Gehäuse bisher leer und war da einfach ein Backstein drin? Oder wo kriegen die den Platz für sowas?
Naja, also, ich weiß es auch nicht.
Wobei die neuen Projektoren, die neuen ganz kleinen Mini-Projektoren, die sind ja, glaube ich, auch nicht wirklich viel größer als irgendwie ein paar Würfelzucker oder so.
Das ist auch nicht viel, weil also das ist ja jetzt nicht so, dass da eine super große Birne drin ist.
So, ne? Also
ist ja ein LED-Lichtprojektor und so.
Also wir haben jetzt nicht einen Projektor, wie man ihn so bisher kennt, mit, was weiß ich, 1000 Lumen und bei Tageslicht ein brillantes Bild an die Wand.
Wollen wir das mal gerade vergleichen? Hast du im Kopf den Beamer, den wir auf unseren Workshops immer einsetzen?
Ja,
was der an Lumen hat?
Der müsste so um die 1000 Lumen haben.
Also sagen wir mal 1000 Lumen. Lumen ist ja die Lichtstärke. Das heißt, wie hell strahlt das Ding? Je heller es strahlt, desto weniger muss ich den Raum dunkel machen, um noch was zu erkennen. Dieser Projektor in dieser Kamera, da reden wir also einmal von einer VGA-Auflösung, also 640x480. Nichts mit XGA oder sowas oder WXGA und so. Der Bilddurchmesser, den das Ding an die Wand wirft, der ist 13 cm bis 1 Meter, also je nach Abstand. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich meine, das ist jetzt nicht für eine Gruppe mit 20 Leuten, aber mal so ein paar Kumpels das Bild zu zeigen, das ist doch cool. Ja. Ne? Mach doch was. Aber jetzt kommt's, die Helligkeit beläuft sich auf 10 Lumen.
Ah,
also ein Hundertstel.
Ja, ich denke mal, dass ist das ein logarithmisches Ding?
Da lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Da können wir
jetzt mal unsere schlauen Hörer wieder fragen. Ihr könnt uns doch mal eine kurze Voicemail hinterlassen. Schickt uns einfach ein MP3 an info@happyshooting.de oder hinterlasst einen Audiobook-Kommentar mit dem Tag Knollebolle. Der kommt dann auch bei uns an. Und lass uns mal wissen, wie das geht. Aber 10 Lumen, man sieht, man muss halt dunkel machen.
Richtig, es muss halt ein bisschen dunkel sein. Ich meine, gut, wenn man eh irgendwie auf dem Geburtstag ist, abends, fortgeschrittene Stunde, da hat man eh irgendwo immer eine schummrige Ecke. Die Beleuchtung ist nicht so hell. Auf einer Party irgendwo auch. Also, ich hab's gesehen. Ich verlinke mal in die Shownotes auf happyshooting.de ein Video. Das habe ich bei YouTube gefunden. Das ist quasi eine Review. Da wird das Ding vorgeführt und da schaltet er auch diesen Beamer an. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob dieser Beamer sogar auch noch irgendwie eine Stabilisierung hat oder ob das einfach täuscht. Das Bild sah jedenfalls sehr ruhig aus, auch wenn er das so in der Hand gehalten hat.
Wenn es nicht gefaked ist.
Wenn es nicht gefaked ist, aber dafür sah es wieder zu... Naja, also wenn es gefaked hätte, sähe es besser aus. Also das sah schon glaubwürdig. Ja, ansonsten die Eckdaten, 12 Megapixel, ist ja so im Augenblick der Klassiker bei den Teilen. Finde ich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. ISO schreiben sie bis 6400. Allerdings, ich habe erst gelacht, ja, bei so einem Winz-Sensor auf 6400 gehen. Und ja, selbst bei einer 5D Mark II ist das zwar nutzbar, aber okay. Aber hier schreiben sie, bei 6400 ISO geht das Ding runter auf 3 Megapixel. Das heißt, die scheinen da irgendwo der Nachbarpixel miteinander zu verrechnen und dadurch halt rechnerisch diesen ISO-Wert zu erreichen.
Mhm.
Dann hat es immerhin einen 5-fach-Zoom und zwar entsprechend Kleinbildformat von 28 bis 140. Das fand ich gar nicht schlecht, weil es relativ weitwinklig eigentlich ist. Das finde ich, also diesen Trend finde ich ganz gut, dass diese Kompakten jetzt mal weitwinkliger werden. Das fehlte denen nämlich. Ja gut, Lichtstärke 3,9 bis 5,8, halt irgendwelche krummen Zwischenwerte. 2,7 Zoll Display mit 230.000 Pixeln, also auch nicht besonders hochauflösend. Aber wer braucht das schon, wenn er einen Projektor hat?
Wollte ich gerade sagen, da fragt doch nachher keiner mehr danach. Die Leute sind doch jetzt mal alle ganz scharf auf den Projektor. Ja.
Also ich finde das eine ziemlich geile Entwicklung. Ich finde das ganz klasse und bin gespannt, was da noch so kommt, wo man die Dinger noch so einbaut.
Genau, da Dingen heißt S1000PJ.
Ja, richtig, habe ich noch gar nicht gesagt.
Kommt dann wohl demnächst auf den Markt.
Ja. Ziemlich geil.
Was auch demnächst bei einer ganz...
Was demnächst auf den Markt kommt.
Ja, demnächst auf den Markt nicht, aber...
Ist ein Everest-Track.
Ja, wollte nur ganz kurz anmerken, dass wir schon wieder mitten in den Vorbereitungen. Also, das ist ja lustig. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen, die Videos vom Everest Track 2009, die wir im Mai gemacht haben, zu releasen. Das fängt jetzt dann wohl im September an, dass wir da anfangen, regelmäßig Videos zu releasen. Mhm. Aber wir sind schon in den Vorbereitungen für nächstes Jahr, 2010. Wer sich dafür interessiert, es wird wahrscheinlich Mitte April bis Mitte Mai stattfinden. Es wird diesmal auch auf Tibet-Seite gehen. Wir werden wahrscheinlich das Basislager das Everest-Basislager auf Tibet-Seite ansteuern. Und haben auch noch einen 10-tägigen Trek dabei und Lhasa. Und also wir sind mitten am Planen, ist noch nicht ganz alles raus, aber wenn es interessiert, geht doch mal auf everestthetrek.com. Das ist jetzt so eine der offiziellen Websites. Also jetzt, wir haben
Everest
jetzt
die Jahres. The Track.
Genau, Everest the, also THETREK.com.
Okay.
Mhm. Ja, wir haben jetzt, nachdem wir das jetzt zum zweiten Mal und vielleicht danach sogar noch ein drittes oder ein viertes Mal machen, haben wir jetzt uns entschlossen, die Jahreszahl nicht mehr in die Adresse mit reinzunehmen. Das ist nämlich doof. Also Everest.
Auch mal laufend neue Adressen.
Richtig. Und ja, dort gibt es dann auch einen Newsletter, wo man sich eintragen kann. Das wird wahrscheinlich am Anfang noch auf die alte 2009er Website verlinken. Wir sind da also, wie gesagt, noch ganz fleißig am Basteln, machen, tun. Und
aber ihr nehmt noch keine Anmeldung oder was entgegen, ne?
Nee, noch nicht. Aber wer schnell Bescheid haben möchte oder wer mit unter den Ersten sein möchte, sobald wir das rausgeben oder sobald wir die Registrierung aufmachen, der soll sich bitte am besten dort auf den Newsletter eintragen.
Das kann ich nur empfehlen, denn sag nochmal, wie schnell waren die Plätze weg beim letzten Mal? Waren es 10 Minuten, 15 Minuten oder so?
Eine Minute.
Ja.
Okay. Eine Minute. Wir hatten also letztes Mal die Ankündigung gemacht, dann irgendwie 14 Tage später dann die Registrierung zum angekündigten Zeitpunkt aufgemacht.
Mhm.
Ja, und nach einer Minute war das Ding voll.
Server gestürmt und weg waren
ja.
Sie die Plätze.
Was uns extrem umgehauen hat, und wir sind ja dann, wir konnten ja nur 10 Leute mitnehmen. Wir haben da, glaube ich, im Lauf dann der Wochen drauf insgesamt über 50 Anmeldungen bekommen.
Mhm.
Es gibt also durchaus ganz massives Interesse. Und wer also da mit möchte, wir reden hier von einem wahrscheinlich 4-wöchigen Event. Das heißt 4 Wochen Trek in und um den Everest, Himalaya-Gegend. Etwas Nepal, etwas Tibet und ja, auf die Berge mit den Sherpas und einen Foto- und Video-Workshop über die kompletten 4 Wochen. Also das ist quasi, man wird quasi mariniert in Fotografie. Wer da Interesse daran hat und das Ganze in dieser hammergeilen Umgebung, ich freue mich tierisch drauf, weil es wirklich, seit ich dort war, ich wollte schon wirklich. Den Tag, wo ich wieder zu Hause war, danach hatte ich schon Heimweh nach der Gegend. Das ist unglaublich. Die Leute sind der Wahnsinn dort. Na egal, also everestthetrack.com und wir sind am Schrauben.
Na prima.
So, wie ist das jetzt? Der Michael hat uns geschrieben, dass, genau, vielleicht stellen sich auch andere Hörer die Frage, welche Brennweite hat eine Lochblende? Was ist denn eine Lochblende?
Ja, was er meint ist, dass man quasi gar kein Objektiv vor seine Kamera schnallt, sondern einfach die große Öffnung, wo normalerweise das Objektiv drauf kommt, dass man die zumacht, zum Beispiel mit der Verschlussklappe. Und in diese Verschlussklappe macht man nun ein kleines Löchlein rein. Das kann man etwas einfacher machen, weil also die Verschlussklappe ist ja noch relativ dick. Und wenn man da ein kleines Loch reinhaben will, dann geht das eigentlich nur mit einem Laser richtig gut. Man kann das aber auch anders machen, indem man einfach diese Verschlussklappe nimmt und da ein relativ großes Loch reinmacht, also ein Kreisrund, das irgendwie ausdremelt und dann von innen eben mit einer Alufolie zuklebt und dann mit einer ganz, ganz feinen Nadel ein Löchlein reinpiekst. Das geht auch.
Ja, und das, diese Lochblende, das ist ja, so hat es ja angefangen mit den Kameras.
So ging das alles mal los, ja, natürlich. Also das haben schon die Maler früher genutzt. Die haben dann quasi eine kleine Hütte genommen, einen dunklen Raum, und haben dann in die Tür von den Raum oder auf eine Seite die Fensterläden halt zugemacht und in diesen Fensterladen eben ein Loch hinein. Das war auch relativ, relativ groß. Also im Verhältnis zur Hütte war das natürlich wieder klein. Und wenn man sich dann eben lang genug in diesem dunklen Raum aufhält, dann gewöhnen sich die Augen ja an die Dunkelheit. Und dann sieht man, wie durch dieses Löchlein auf die Rückwand, also auf der gegenüberliegenden Seite von dem Loch, wie da die Umgebung, die Natur, natürlich in Echtzeit, ist quasi ein Echtzeit-Video, wenn ihr so wollt, wie diese Natur da abgebildet wird.
Live-HD-Video.
Live-HD. Es steht natürlich auf dem Kopf und es ist seitenverkehrt, aber das haben Maler genutzt. Die haben dann zum Beispiel Leinwände dorthin gestellt, haben dann grob die Konturen schon mal nachgezeichnet und sind dann eben rausgegangen und haben das eben quasi ausgemalt. So quasi malen nach Zahlen, aber eben perfekt.
Ich glaube, da hat man mittlerweile sogar rausgefunden, dass es sogar Leute wie Rembrandt auf diese Art und Weise
auch waren. Und es gibt es auch, mir fällt jetzt das Beispiel nicht mehr ein, ich habe es in der Schule mal irgendwann gelernt, aber es ist weg. Es gibt bei einigen Bildern dieses Phänomen, dass die Perspektive scheinbar falsch ist, dass also quasi der linke Teil des Bildes einen Fluchtpunkt hat und der rechte Teil hat einen anderen Fluchtpunkt. Und da vermutet man eben, dass es daher kommt, dass die Leinwand eben, oder dass das Bild an der Rückseite oder wie auch immer nicht groß genug war, sodass diese Leute eben diese Leinwand eben an der einen Seite hingelegt haben, haben gezeichnet, dann auf die andere Seite gelegt und haben da gezeichnet. Und dadurch hatten sie dann plötzlich zwei verschiedene Fluchtpunkte. Also so oder so ähnlich.
Na egal, also jetzt haben wir diese
Lochblende. Das ist also eine Lochblende.
Und jetzt hat ja ein Objektiv eine Brennweite. Also
wenn Objektive
50 mm Objektiv drauf macht, dann hat es eine Brennweite von 50 mm.
Genau, und wie viel Brennweite hat es jetzt, wenn ich kein Objektiv drauf mache?
Sag mal.
Das ist ganz einfach. Das ist nämlich die Entfernung von der Lochblende, weil es gibt ja nun keine Linsengruppen und kein virtuelles Bild, sondern es gibt nur die Realität. Das heißt, da, wo die Lochblende sitzt, bis zur Sensor- bzw. Filmebene, der Abstand, das ist deine Brennweite. Und ich habe das mal ganz grob mit dem Zollstock hier so ausgeschätzt. Also man
guck hast mal. Du deinen Sensor verkratzt?
Ja, ich habe einfach mal vorne aufgemalt, reingestocht. Nein, macht das nicht. Schaut einfach mal auf euren Kamerabody. Da ist nämlich in der Regel oben am Spiegelkasten oder an der Seite irgendwo, wo Fächer sind, da ist irgendwo ein Symbol. Das ist ein Kreis mit einem senkrechten Strich durch. Und dieses Symbol, also dieser Strich, genauer gesagt, zeigt exakt die Lage des Sensors, also die Ebene des Sensors. Das ist also, wenn man jetzt quasi die Kamera genau dort aufschneiden würde, würde man genau an der Film- bzw. Sensorebene abschneiden. Und da habe ich natürlich jetzt den Zollstock angelegt und dann einfach so mal grob mit dem Auge nach vorne geschätzt, wo das Objektiv vorne am Bajonett auflegt. Und das waren hier bei der 5D so ungefähr 50 mm. Mhm. Also hat so eine Lochblende ungefähr 50 mm. Können
das,
2-3 mm
heißt,
mehr sein.
Das heißt, wenn ich jetzt diese Lochblende wenn ich jetzt einfach eine schwarze Röhre vorne drauf machen würde und würde es dann ans Ende der Röhre machen, sagen wir mal eine 20 cm lange Röhre, dann hätte ich 200 mm Brennweite.
Ja, ganz genau.
Wow, gut. So ist das auch.
So funktioniert das. Gut, ne?
Das hätte ich doch meine Optik besser aufpassen müssen.
Und wenn ich gerade Quatsch erzählt habe, dann wisst ihr ja, wie ihr mir das mitteilen könnt. info@happyshooting.de oder noch besser als Audiokommentar, MP3 oder sonstiges oder einfach mit Audio Buu und Knollepolle.
Weißt du, was interessant ist? Steht ja hier ich bin ja hier parallel Wikipedia ein bisschen mitlesen. Da steht auch noch was von der Abhängigkeit der Brennweite von der Farbe oder Wellenlänge des Lichts. Bei Linsen, jetzt ist die Frage, ist das auch, und das ist verantwortlich für chromatische Aberrationen und so weiter, ist
genau.
Das denn auch bei einer Lochblende der Fall?
Theoretisch schon. Theoretisch schon, na klar.
Ich weiß nicht.
Na klar. Also du hast ja, je nach Wellenlänge hast du ja unterschiedliche Laufweite von dem ganzen Kram. Und ja, wie auch immer.
Wie auch immer. Lassen wir das mal. Wir kriegen, da werden wir
Mails. Zur Not machen wir eine Plastiklinse davor und dann passt das wieder.
Ja.
Nee, aber das mit der Brennweite, das sollte schon stimmen. Also das meine ich mal irgendwann gelernt zu haben.
So, jetzt haben wir noch ein paar News.
Ja, wir haben auch noch eine Frage bei Twitter. Das passt eigentlich gerade ganz gut zu dieser Lochblende. Der Martin P. schreibt nämlich, analoge Schwarz-Weiß-Fotografie und selber entwickeln. Nur ein schöner Zeitvertreib oder qualitativ besser als digitales Schwarz-Weiß? Also, das ist jetzt eine sehr polarisierende Frage. Also, ich habe hinter mir einen Kalender hängen. Da sind 12 Bilder von Ansel Adams drauf, schwarz-weiß. Und dieser Kalender ist, ich habe ihn jetzt nicht gemessen, aber die Bilder sind etwas größer als A4 vielleicht. Ist nicht so ein A4-Format, die haben halt irgendwie ein anderes Format, aber ist ja wurscht, so ungefähr irgendwie A4 ein bisschen größer. Und wenn ich mir diese Bilder angucke, dann behaupte ich jetzt mal ganz frech, dass wir allesamt keine Probleme haben mit unseren aktuellen digitalen Spiegelreflexen, Schwarz-Weiß-Bilder zu machen, die da ziemlich gut mithalten. Also das sehe ich nicht als Problem. Also gute Prints kann man machen. Ich habe ja hier diesen HP-Drucker, um A3 Plus zu drucken. Und das ist überhaupt kein Problem, diese Qualität zu erreichen. Also auch von der Auflösung her, so Details und sowas, kein Thema. Mit der 5D Mark II sowieso nicht. Da, Chris, als ich bei dir war beim Workshop, da hattest du Bilder da stehen. Die waren wie groß ausgedruckt?
A1.
A1, aber die waren gar nicht mit der Mark II gemacht, ne? Die waren...
Wie viel die waren mit einer Nikon D200 gemacht. Ich glaube, was sind das, 10 Megapixel?
So irgendwas in der Größenordnung. Ja, und...
Aber das ist doch Blasphemie. Du kannst doch nicht sagen, dass man heute so Bilder wie Ansel Adams machen kann.
Doch, selbstverständlich. Also, doch.
Ja gut, man muss ja dazu sagen, der Herr Ansel Adams, der ist 1900 und ein paar Verquetschte geboren. Das heißt, der hat seine Fotografie eben auch wirklich vor vielen Jahren schon gemacht. Die Technik hat sich natürlich weiterentwickelt. Also rein aus technischer Sicht.
Er hat ja diese ganzen Techniken quasi, oder ein Teil davon ja mitentwickelt und quasi weitergegeben. Und Generationen danach haben das verfeinert, verbessert, übernommen ins Digitale und so weiter.
Richtig. Und jetzt müssen wir natürlich wieder darauf hinweisen, es gibt immer... zwei Seiten der Fotografie. Es gibt die technische, welche Tonalitäten kann ich abbilden und wie gehe ich mit den Knöpfen um meiner Kamera und die andere Seite, und das ist eben die Kreativseite. Also da müssen wir einfach darauf hinweisen, kreativ ist natürlich, lässt sich natürlich durch Technik nicht wirklich ersetzen, die Kreativität.
Also ich würde halt sagen, heutzutage, Schwarz-Weiß-Fotografie ist für mich, für das, was ich mache, wäre ein schöner Zeitvertreib, so selber entwickeln und so. Ich habe das ein paar Jahre mal gemacht und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Also das macht wirklich Spaß, ja, wenn man auch noch eine richtige Dunkelkammer hat und dann auch die Abzüge noch selber macht und den ganzen Kram, das kann richtig fett Spaß machen. Wenn ich aber im Gegenzug dazu sehe, was heutzutage möglich ist, wenn ich also nach Hause komme, ich habe unterwegs Fotos gemacht, wo ich also schon gedacht habe, da machst du ein richtig schönes Schwarz-Weiß draus und ich hole mir das in diese RAW-Entwicklung rein, ich bearbeite Entwicklung und Kontraste und dann habe ich vielleicht noch so eine Nick-Software, hier diesen Silver-Effects oder ähnliches, wo man also mal eben schnell diesen Bereich ein bisschen heller, hier ein bisschen dunkler, da den Farbfilter nochmal ein bisschen ändern. Hier noch eine Körnung dazu und so weiter. Also was man da mal eben machen und auch vor allen Dingen wieder rückgängig machen kann, ich möchte das nicht mehr missen. Also mir macht das heute mehr Spaß, als mich stundenlang in die Dunkelkammer irgendwelchen chemischen Dämpfen auszusetzen. Das hatte seinen Reiz damals für mich, aber heute weiß ich nicht. Und nun darf man nicht vergessen, natürlich gibt es heute Schwarz-Weiß-Fotografen, die gehen los mit einer Großformatkamera oder mit einer fetten Mittelformatkamera. Und das ist natürlich qualitativ nochmal eine ganz andere Schiene. Da hast du ja nochmal ganz andere Auflösung auf dem Substrat hinterher. Das möchte ich auch nicht vergleichen. Aber wenn wir jetzt von Kleinbild gegen Kleinbild reden, ich würde da heutzutage jederzeit digital vorziehen. Meine Meinung.
Jo. Noch eine Frage von Twitter. Gibt es ein Unterwassergehäuse für die Panasonic LX3 zu kaufen? Und wenn es keins gibt, Tipps zum selber bauen. Also ich habe die LX3. Ich bin mir sicher, es gibt Unterwassergehäuse dafür. Aber ich wüsste weder wo noch. Sonst hast du mal versucht, das Mac Reg fragt das. Hast du mal versucht, einfach auf Google Unterwassergehäuse und LX3 einzugeben? Ich bin mir sicher, da kommt was zurück. Also nur so als Tipp, Google ist da meistens...
Könnte ich mir vorstellen. Oder Bing. Bing gibt's ja jetzt auch. Wollen wir ja nicht verschweigen. Man kann auch auf Bing googeln.
Also ich gebe jetzt mal Unterwassergehäuse LX3 ein. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene, 10 verschiedene Forum-Posts und da gibt's mit Sicherheit irgendwo dort auch einen Link dahin. Ansonsten zum selber bauen. Ich habe noch nie ein Unterwassergehäuse gebaut. Ich würde mal so in Richtung, mich so in Richtung Tupper-Schüssel umgucken. Ja, muss man natürlich vorher testen mit was nicht kaputt geht, wenn es nass wird.
Mit einer Tupper-Schüssel.
Oh naja, also ich bin mir ganz sicher, wir haben unter unseren Hörern auch Leute, die sich sowas schon gemacht haben.
Spätestens ab 5 Meter ist alles dicht wegen des Drucks, aber bis du erstmal auf der Tiefe bist.
Also wer sich sowas mal gebaut hat, Unterwassergehäuse für die Kamera, bitte melden. Sagt uns doch mal Bescheid.
Jo.
vielleicht auch per Audio einfach mal kurz erzählen, was ihr da so getan habt.
Jo. Gut. Jo. News. Nikon rotzt neue Spiegelreflexen raus. Und zwar eine D300S und eine D3000.
Da ist die D3000 mal wieder eher so das Einsteigermodell, würde ich sagen.
Ja, so habe ich das auch verstanden.
Ja, die höheren Zahlen ist bei Canon genauso.
Ja, genau. Also die D3000, da haben sie gesagt, die hat 10 Megapixel, hat ein 3 Zoll Display immerhin und soll sich halt durch eine besonders einfache Bedienung auszeichnen, was auch immer die jetzt damit meinen.
Also was ich so, die D5000, war das die D5000? Da ist es ja eher so, dass die ja mal so ein bisschen Bedienelemente weglassen, mehr Automatik einbauen, also zum Beispiel das Daumenrad ist nicht mehr dabei. Wie das bei der D3000 ist, weiß ich jetzt nicht im Detail. Aber
das weiß ich auch nicht. Konnte keinen Weg finden.
Es wird quasi mehr auch auf die aufs Hauptdisplay geachtet. Ich glaube, das kleine Display fällt dann weg. Das ist ja bei den günstigeren Canons.
Haben sie bei den Canons auch gemacht, ja. Was ich übrigens nicht so clever finde, aber okay.
Na gut, das muss man nicht viel drüber erzählen.
Also ich hatte jetzt gerade wieder fotografiert bei einem Polterabend, waren wir eben draußen, irgendwann wird es relativ schummrig. Ganz interessant, dass man dann mit einem Objektiv hier mit so einem F1.8 immer noch ganz gut fotografieren kann. Und da fand ich das klasse, dass ich halt noch dieses Extra-Display habe, was ich beleuchten kann, ohne dass es mich blendet. Das hat mir dann doch viel geholfen. Naja.
Ja. Die 300DS,
Die D300 gibt es ja schon, jetzt gibt es das S noch dazu und die haben sie halt ein bisschen getuned. Ne? Da machen sie jetzt eben statt 6 Bilder die Sekunde, machen sie 7 Bilder. Dann haben sie geschrieben, haben sie eine Motiverkennung auf D3-Niveau drinne, was auch immer das meint. Und Video HD natürlich und die
mit eingebauter Bearbeitung
und mit Kontrast Autofokus.
Aha.
Das heißt jetzt auch Autofokus quasi und bessere Bildqualität.
Die D90 konnte noch keinen Autofokus beim Videoschießen.
Genau.
Wobei zumindest bei der 5D Mark II ist das extrem langsam, dieser Autofokus. Da bin ich mal gespannt,
was
dahin geht.
Bei der 5D haben sie halt gesagt, sie haben es, aber naja. Die nächste wird es besser können, schätze ich mal. Ja, eine Live-View-Taste, also dass man auf Knopfdruck Live-View hat, ohne Umwege. Es gibt einen virtuellen Horizont, den man einblenden kann im Live-View-Bild, sodass man da so auch sieht, ob das Bild gerade ist. Und sie wollen jetzt einbauen oder eingebaut haben Kompaktflash plus SD-Kartenfach. Man kann also beides gleichzeitig reinsetzen und dann einstellen, ob eben auf beides gleichzeitig gespeichert werden soll oder das JPEG dahin, das RAW dahin und so weiter. Und der interne Blitz, der leuchtet jetzt eben auch 16 mm aus, statt vorher nur 18 mm. Ja, noch ein paar Tweaks.
Ja, 12,3 Megapixel, DX-Format, ja. Also eine aufgebohrte 300.
Genau.
Na cool.
Finde ich gar nicht schlecht.
Übrigens, wo wir vorhin bei Ansel Adams über das Thema Technik und Kreativität geredet haben, noch ein kurzer Hinweis. Die letzte Folge von Monis Motivklingel, die ist schon letzte Woche rausgekommen, haben wir nicht darauf hingewiesen. Und diese Woche wird es natürlich auch wieder eine neue geben, aber sie hat mir noch nicht verraten, was das Thema ist. Also ich bin mal gespannt.
Ja, lass uns überraschen. Aber ich denke, die meisten von euch werden das eh schon abonniert haben. Wenn nicht, unbedingt machen. monismotivklingel.de findet ihr auch bei iTunes, also im iTunes Store, einfach mal nach Monis Motivklingel suchen. Ein absolutes Muss für alle Fotografen, die mal wieder ein bisschen um die Ecke denken und ein bisschen diesen kreativen Schub haben wollen.
Genau.
Ja, und so. Jetzt hast du was Tolles gefunden, nämlich Fotos in Zeitlupe.
Ja, sozusagen. Also ganz interessant. Also ich bin ja auch jemand, ich habe ja früher immer alles irgendwie mal zerlegt und reingeguckt und dann auch meistens wieder zusammengebaut bekommen.
Und dann 3 Teile übrig gehabt.
Ja, das ist egal. Solange es nicht klappert beim Schütteln, ist das dann in Ordnung. Und da ist jetzt dieses Video mir untergekommen, eine Canon 5D, und zwar deren Shutter, deren Verschluss in Zeitlupe. Da sieht man mal, was da für Kräfte walten und was da mechanisch alles abgeht. Also wenn man sich das Video anschaut, wir verlinken es in den Shownotes auf happyshooting.de Folge 152. Da geht einiges ab. Der Spiegel schlägt nach oben. Man sieht dann auch, dass er da sogar noch ein bisschen nachvibriert. Mhm. Dass dann der eigentliche Verschluss dann eben wirklich ratzfatz da durchsaust. dabei auch ganz schön mechanischer Beanspruchung ausgeliefert ist.
Da man sieht man richtig, wie das Ding schwingt. Ja, ja, genau.
Ja, ja. Und dann können wir das mal in Vergleich stellen. Und zwar gibt es eine Slow Motion, die man so von Hand selber steuern kann, von der Nikon D3. Die verlinken wir da auch. Da kann man so quasi sich von Hand durch die einzelnen Phasen durchklicken.
Das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann
verlinkt. Genau, die Maus so drüber ziehen. Da sieht man diese Verformungen nicht so. Dann dachte ich mir, ist die so viel besser? Jetzt glaube ich allerdings, da das wirklich auch Einzelphasen sind mit Einzelbildern, die 5D ist ein richtiges Video, bei der D3 ist das eher so ein, ja, so ein Einzelphasenbild, dass man da einfach so diese Rückschlagvorgänge einfach nicht so deutlich sieht.
Oder ja, so. Man sieht auch bei der D3, wenn man ein bisschen durchschaltet, sieht man auch so dieses Nachschwingen von dem Spiegel. Das kann man so erahnen, aber vielleicht findet ja jemand im Web von der Nikon auch ein richtiges Video, ein High-Speed-Video von diesem Verschluss.
Ist natürlich schon so, dass die noch teureren Kameras an der Stelle auch besser sind. Die können auch schneller auslösen, also können auch schnellere Bildfolgen machen. Und da wird dann der Spiegel auch teilweise wirklich, wenn er oben anklappt, nicht nur durch eine Feder oben gehalten, sondern durch einen richtigen kleinen Haken oben festgehalten. Also da geht mechanisch, ist das reinste,
ja, also
reinste Kameraporno.
Für Leute, die sich irgendwie wundern, wie es denn sein kann, dass irgendeine Canon oder Nikon oder was auch immer bei bestimmten Serien, ne, wenn du auslöst, dann plötzlich der Spiegel rausfliegt, weil der Kleber nicht hält oder sowas. Wenn man sagt, wie kann denn das sein? Ja, diese kleine Clip-Clap-Bewegung da. Unbedingt mal dieses Video angucken. Das ist enorm. Also es ist einfach Geschwindigkeit und bei dieser Geschwindigkeit ist auch diese kleine Masse echt enorm.
Apropos Kameraporno.
Wir hatten es schon auf der Fotokina.
Baby. Du erinnerst dich dran, dass wir im September mit als die Ersten nach der Leica-Pressekonferenz bei Leica in den geheimen Backstage-Bereich durften und uns dort die Leica S2 mal ein bisschen anschauen konnten. Ja. Als Prototyp damals noch.
Und man wollte uns keine Preise nennen.
Nee, wussten sie nicht so wirklich.
Man wollte auch abwarten, was Hasselblad macht und so. Ne?
Die Features, das Ding hat 37,5 Megapixel.
Auf welcher Fläche?
Auf einem 30x45 mm Sensor. Der ist, ich glaube, 59% größer als Kleinbild. Ist aber noch nicht ganz bei Mittelformat.
Also das da muss ich mal den Leica-Menschen bemühen. Das ist echtes Mittelformat.
Sagte der Mensch. Aber wenn wir heute von den Hasselblad und sonstigen Mittelformat-Bags ausgehen, dann ist das nicht ganz so groß.
Ja. Es ist natürlich ein Mittelformat, weil es zwischen Kleinbild und Großformat ist. Aber das ist natürlich alles Auslegungssache.
Richtig. Das ganze Ding hat... der Sensor wird von Kodak hergestellt. Den haben wir ja da sogar in echt gesehen auf der Fotokina.
Geil, ja.
Die Kamera ist, ja, wie es sich bei einer Kamera in der Größenordnung und Preisklasse, wie es sein sollte, ist die gegen Spritzwasser geschützt und so, also der Regenschutz. Der Verschluss, das ist ein interessantes Feature. Der Verschluss, das ist ein Schlitzverschluss, so wie wir ihn auch von normalen Spiegelreflexkameras kennen. Mhm. Also das sind zwei Vorhänge. Einer geht auf, der andere geht zu, direkt vorm Sensor. Aber damit hat man natürlich immer das Problem, dass man nicht sehr kurz blitzen kann. Oder dass man nicht sehr kurz belichten kann.
Die Synchronisationszeit ist halt eingeschränkt, was die Geschwindigkeit von diesem Verschluss angeht.
Jupp. Und was jetzt passiert ist, dass... Um dem entgegenzutreten, dass man also mit höheren Verschlusszeiten auch noch blitzen kann, hat Leica, bietet jetzt manche der Objektive mit Zentralverschluss an. Also das ist der Verschluss direkt im Objektiv eingebaut und der kann massiv schneller sein. Ja, also das ist interessant. Der Preis ist auch ein interessanter. Also das Ding soll rauskommen im Oktober. Und die ganz normale Version, also die günstigste Version des Kameragehäuses.
So das der übrigens, Einstieg.
Das ist der Einstieg. Das sieht übrigens aus so wie eine Spiegelreflex, wie eine große. Jo. Also wer es nicht gesehen hat, wir verlinken mal das Video nochmal. Der Einstieg kostet dann doch läppische 18.600 Euro.
Och, das ist ja, ne? Ja, da kriegt man noch nicht jedes Auto dafür.
Ja, wobei die Preisvergleiche, also ich finde es interessant, weil im Mittelformatbereich sind durchaus auch andere, die also eine Hassi, so eine kleine Hassi mit, ich glaube, das sind 31 Megapixel, also Hasselblad, die kommt dann für 14.275 daher, ohne Objektiv. Nee, mit Objektiv.
Mit Objektiv. Ist denn bei der Leica auch schon ein Objektiv dabei? Nee.
Nee, ist noch keins dabei. Das geht dann weiter, also eine 39 Megapixel Hasselblatt mit Objektiv liegt dann bei 39, aber wir wissen ja, dass auch Leica sich immer ganz gern noch ein bisschen den Namen bezahlen lässt. Außerdem, wenn man die Leica dann noch in der nobleren Version will, die S2, dann kann man auch mal für die etwas höherwertige Kamera, also sprich die Version mit dem, ich glaube, der einzige Unterschied ist das Saphirglas vorm Display.
Kratzfest.
Das kratzt dann halt nicht mehr. Und ein Platin-Service, da kriegt man wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich alle zwei Wochen Besuch vom Servicetechniker, der putzt einem dann den Sensor oder so. Ich weiß es nicht. Kostet dann nur 22.200 Euro.
Wobei, ich habe mal nachgeguckt, also der Preisunterschied von der normalen Version zu der mit dem Saphirglas sind eigentlich so um die 600 Euro. Das ist also der Mehrpreis für das Glas hinten drauf. Die Differenz von den anderen 3.000 Euro ist dieser Platinum-Service. Mhm. Was auch immer der beinhaltet, das weiß ich jetzt nicht.
Wie gesagt, wahrscheinlich kommt einer und schrubbt dir den Sensor. Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht ist das damals wie bei diesen Rolls-Royce. Wenn du dann irgendwo liegen bleibst, rufst du an. Dann kommt sofort einer mit dem Hubschrauber und Ersatzwagen vorbei. Oder Kamera in diesem Fall.
Genau, das versuchen wir dann mal im Himalaya, wenn uns Leica so eine Kamera mitgibt.
Jo.
Das Summarit 1:2,5, also das Blende, Offenblende 2,5, 70 mm. Das normale, das entspricht wahrscheinlich so der Normalbrennweite für den Sensor. Das entspricht so dem 50 mm auf der Spiegelreflex. Kostet dann auch nur 3.600 Euro. Und wenn man das mit Zentralverschluss will, dann darf man nochmal ungefähr 1.000 Euro drauflegen.
Ja, der Verschluss muss einem schon was wert sein.
Ja.
Was haben wir denn noch hier? Wir haben Tele, ein 180 mm.
Weißt du, was das Ladegerät kostet?
Also mit das Tele kostet irgendwie nochmal ein Tausender drauf, also 5.200 Euro, also 5.300 ja, eher.
Oder 6.000 mit Zentralverschluss.
Natürlich. Und was sagst du, ein Ladegerät gibt es auch, ne?
Ladegerät
gibt es auch. Moment, das Profi-Ladegerät.
Richtig, das mit komischerweise erst ab November auf den Markt kommen soll, also die Kamera im Oktober.
Naja, da kannst gut, du mal sehen, wie lange die Akkus halten.
Ich gehe mal davon aus, dass sie da auch wirklich eins mitgeben bei der Kamera. Das kostet dann aber, wenn man sich das nochmal separat kaufen möchte, nur 300 Euro. Das ist ein Ladegerät, Leute.
Das lassen wir mal so im Raum stehen.
Na gut, lass mal das einfach mal so im Raum stehen. Also ich denke mal, das wird schon eine hammergute Kamera sein.
Es gibt übrigens auch noch einen Handgriff dazu.
Auch den noch. Das Ding ist aber an sich schon
richtig. Das ist schon eine Wucht. Und da gibt es jetzt noch einen Multifunktionshandgriff dazu.
Da kostet ja auch, fast nichts.
Ein Tausi.
Naja, Leica-Preise. Naja,
ja, so ist das.
Ist glaube ich, ein bisschen außerhalb der Möglichkeiten der meisten Zuhörer. Sollte jemand eine haben und uns mal damit spielen lassen wollen, gerne, jederzeit.
Das jo, bringen wir hin. Natürlich. Und wer das Geld hat,
dann sogar ein Video.
Wer das Geld für die Kamera hat und uns damit mal spielen lassen möchte, der nimmt auch die Reise zu uns auf sich. Also.
Ach so, ja, natürlich.
Und zwar sitzen wir hier in Australien und in Kanada. Und ja, okay.
Seit wann das?
Ja, ach, wenn ich das bezahlt kriege, wenn ich da mal mit einer Leica spielen darf.
Na gut.
So ist das.
Du kannst ja wie ich machen, du kannst ja die LX3 kaufen von Panasonic. Die ist ja baugleich mit der Delux 4 von Leica.
Meinst du, dann habe ich auch eine Leica.
Da hast du quasi eine Quasi-Leica. Da ist zumindest ein Leica-Objektiv drin.
Ja, und wenn ich ganz viele davon kaufe, habe ich auch ungefähr dieselbe Sensorgröße hinterher. Also rechnerisch.
Die zwei, ja. Okay. Wir lassen wir das.
Wie Thema. Auch immer.
Thema
Abi. Es sind noch Fragen gekommen hier. Und zwar, wo wir gerade schon bei feinstem Tech-Talk hier sind, fragt mich hier der Pixel-Fetisch. Lieber eine 1D Mark III mit einem 1,3 Crop, also der Sensor ist ja ein bisschen kleiner, oder eine 5D Mark II als Vollformat. 12 Megapixel gegen 21. Geschwindigkeit 1D, Vorteil, ja oder nein? Pixel-Fetisch, dazu muss ich dir sagen, da willst du gerade zwischen zwei Kameras wählen, die grundverschieden sind. Das ist also so, als ob du jetzt fragst, kaufe ich lieber ein Kombi oder ein Ferrari. Beide haben vier Räder, beide können gut klingen, aber der eine hat einen großen Kofferraum und der andere nicht. Also wenn du eine Schrankwand transportieren willst, nimmst halt ein Kombi. Wenn du halt schnell im Kreis fahren willst, nimmst ein Ferrari. Also so ungefähr. Die 1D Mark III ist ein Riesenbody, der ist gewaltig. Schwerer, hat einen deutlich besseren Autofokus, hat glaube ich sogar mehrere Kreuzsensoren, wenn ich mich nicht irre, und nicht nur den in der Mitte. Also super Autofokussystem, schnelle Bildfrequenz, super Ding für Sport und allen möglichen Scheiß. Also eigentlich so das Hammer-Wupti-CT-Teil von Canon derzeit. Und damit bist du dann sicherlich auch super bedient. Also ich meine, ich habe ja noch eine alte 5D, die hat auch 12 Megapixel und ich bin jetzt irgendwie noch in keiner Situation in der Situation gewesen, dass das zu wenig gewesen wäre. Ja, auf der anderen Seite hast du eine 5D Mark II, die dreht HD-Video, was sehr reizvoll sein kann, weil du mit jedem Objektiv da jetzt Videoproduktion machen kannst. Das musst du auf dem Videosektor erstmal finden, schon gar nicht zu dem Geld. Du hast natürlich mehr Megapixel, das ist natürlich klar. Das heißt, bei sehr, sehr großen Ausbelichtungen hast du noch feinste Details in irgendwelchen Bereichen, die du natürlich nur siehst, wenn der Betrachter auch mit der Nase davor geht. Du hast natürlich das Vollformat, das ist nochmal ein bisschen größer. Du kannst also noch ein klein bisschen besser freistellen und so, aber dafür hast du halt nur einen Kreuzsensor in der Mitte. Du hast ein etwas schlechteres Autofokussystem. Es ist für Sport zwar tauglich, aber nicht unbedingt dafür gemacht. Also ich würde sagen, überleg dir, was du vorhast. Willst du viel Action machen, also richtig, richtig rocken, ja, was weiß ich, Formel 1, Fußball, Pipapo, allen drum und dran. Dann, wenn du schon schwankst, ist wahrscheinlich die 1D die bessere Wahl. Machst du mehr Studio, Landschaft, Porträt und eben ab und zu auch mal irgendwo ein Rennen oder so, dann würde ich wahrscheinlich eher die 5D nehmen. Und du?
Ja, ich habe die 5D Mark II.
Schon eingeschlafen.
Nee, ich habe gerade noch kurz was in die Notes geschrieben. Hallo, ich bin noch wach.
Tut mir ja auch leid.
Nee, also es ist wirklich, wie du gerade gesagt hast, komplett Geschmackssache, komplett je nachdem, was du, wofür du es eben brauchst. Und damit, also für mich ist die 5D Mark II die richtige, ganz einfach.
Na prima.
Und ich kenne auch viele, viele Profis, die 5D Mark II als ihre einzige und Hauptkamera nutzen. Also es ist nicht so, dass die irgendwo gammeliger wäre oder sonst was.
Nö. Manche wünschten sich den Autofokus von der 1D Mark III in der 5D.
Ah.
Ja.
Ja.
Wer nicht?
Ja. Ja. Wir haben auch noch ein paar Fragen und das könnten wir so ein bisschen mit in das nächste Thema reinfließen lassen. Und zwar Glasstaub fragt, wie bekomme ich die richtige Belichtung beim Blitzen im manuellen Modus raus? Hilft da die eingebaute Belichtungsmesser? Und O-Tom O fragt, wo und wann misst ein Fotograf die Belichtung mit einem Belichtungsmesser? Übernimmt das nicht die Kamera oder ITTL beim Blitz?
Ja, dann lass uns doch das nächste Thema machen und dann auf die Fragen eingehen.
Genau.
Ist nämlich eine Nachfrage gewesen vom Uli. Lies mal vor, dann kann ich da was dazu erzählen.
Richtig, der Uli fragt, hallo ihr zwei, der Bericht über das Shooting auf dem Abiball war sehr interessant, besonders die Abteilung Blitzbelichtung fand ich sehr spannend, da ich gerade im Moment mit meinem wirklich feinen Nikon-Blitzsystem schwer ins Hadern gekommen bin. Schaffe seit kurzem einfach keine korrekten Belichtungen mehr, trotz ITTL und Master-Modus. Boris erzählt einerseits davon, dass er das Umgebungslicht ausgeblendet hat, also circa 5 Blendenstufen runtergeschraubt, dass er die Leistung der Blitze reduziert hat und kurz darauf, dass er die Blende aufschrauben musste. Nun, warum überhaupt die Blitzleistung reduzieren, außer wenn es um die Thermik geht?
Ach so, wegen Heißlaufen und
Blitze,
so.
Ja. Mhm. Warum die Blende aufschrauben, geht doch extrem auf die Schärfentiefe und das ist ja nicht ganz unwichtig bei solchen Bildern, oder? Ist dann nicht das Umgebungslicht auch wieder da? Vielen Dank für euren super und meinen Lieblingspodcast. Selten habe ich durch einfaches Zuhören so viel gelernt und so viele Anregungen bekommen. Liebe Grüße, Uli. Ja, wie ist das? Warum Blitzleistung reduzieren, Blende aufschrauben? Erklär doch
mal. Ja, genau. Ich versuche das mal unter einen Hut zu bringen gerade. Da gehen nämlich ein paar Sachen durcheinander. Erstmal ist korrekt, ja, ich habe gesagt, dass ich ein paar Blendenstufen unterbelichtet habe, um möglichst wenig Umgebungslicht reinzukriegen. Nicht ganz ausgeblendet, weil ja ein bisschen Lichtstimmung da war, die ich haben wollte, aber weitestgehend raus. Ich denke mal, er geht jetzt auf diese erste Session ein, wo ich diese Einzelbilder gemacht hatte, vor dem Hintergrund mit den Fenstern und so. Und ja, Blendenstufen. Und dann hinterher sagt er ja wieder Blende aufgeschraubt und so weiter. Genau. Blendenstufe meint jetzt nicht an der Blende drehen, jedenfalls nicht ausschließlich, sondern Blendenstufe meint einfach die Lichtmenge halbieren oder verdoppeln. Also eine Blendenstufe unterbelichten heißt eben nur halb so viel Licht reinlassen und das kann ich auf drei mögliche Wege erreichen. Entweder ich mache die Blende um eine volle Stufe zu, das ist in der Regel dreimal klicken an der Kamera, oder ich reduziere die Belichtungszeit. Ich belichte also kürzer und zwar eben nur noch die Hälfte. Das sind in der Regel auch 3 Klicks an der Kamera. Oder aber ich drehe den ISO runter, mache also meine Kamera lichtunempfindlicher. Das kann man auch einstellen, dass das auch 3 Klicks an der Kamera sind, sonst ist es halt ein Klick. Also zum Beispiel von ISO 800 auf 400, auch eine Blendenstufe. Ich kann natürlich auch von jedem dieser 3 Dinger nur ein Drittel, immer nur ein Klick nehmen, dann habe ich insgesamt auch eine Blendenstufe. Also Blendenstufe meint immer nur diese Lichtmenge.
Das ist auch ein Thema, was wir auf den Workshops immer wieder erklären müssen, wenn wir über
Ist vom Zuhören nicht ganz so klar, also man muss wirklich mal machen, einfach mal ausprobieren und ja, hilft auf dem Workshop immer in den Einzelgesprächen dann.
Ich vermute, das kommt noch aus den Zeiten, wo man an den Kameras noch nicht so unbedingt detailliert an der Belichtungszeit drehen konnte, sondern eben hauptsächlich die Blende hatte, um mehr oder weniger Licht reinzulassen. Also das Wort Blendenstufe, das weißt du halt dauernd auf die Blende hin, ist aber nicht immer so.
Genau. Also früher hatte man ja auch seine Platte da drin oder seinen Film, der hatte halt nun mal eine bestimmte Empfindlichkeit, das konnte ich ja nicht mal eben ändern. Also hatte man nur Blende und Zeit und man hat es halt Blendenstufe genannt, wie auch immer. Ja, und was ich nun gemacht habe, ist, dass ich die Belichtungszeit genommen habe und habe die so weit reduziert, wie es eben mit der Blitzsynchronzeit möglich ist. Ich bin also, wenn ich mich recht entsinne, auf eine 160stel runtergegangen. Die Kamera macht eigentlich eine 200stel, aber um wirklich ganz sicher zu gehen, dass ich da keinen Schatten reinkriege, weil der Blitz irgendwie ein bisschen verzögert zündet wegen Funk und so, bin ich halt auf eine 160stel Sekunde gegangen. Und habe da eben geguckt, was jetzt passiert. Jetzt habe ich dann an der Stelle die Blende wieder weiter aufgedreht. Da hast du erstmal recht. Die Schärfentiefe reduziert sich dabei, aber ich hatte ja einen gewissen Abstand. Und hier so ein Dopp-Rechner da, der hilft einem, mal rauszufinden, ob das noch genügt. Also ob man ein bisschen mehr als nur die Nasenspitze scharf kriegt. Und die Blende deswegen auf. Erstens, damit der Hintergrund unscharf wird, denn die Leute, hast du ja gesehen auf den Bildern, die standen relativ nah vor der Wand und das war, wie gesagt, die einzige Option, die ich da zur Verfügung hatte. Ich wollte aber das Mauerwerk jetzt nicht so brüllend scharf haben, also die Blende möglichst weit auf. Zweitens, wenn die Blende weit offen ist, brauche ich weniger Blitzleistung. Ich kann also mit geringerer Blitzleistung hell machen, ganz einfach. Je weiter die Blende offen ist, desto mehr Licht kann reinkommen, desto weniger Licht muss aus dem Blitz raus. Natürlich hast du recht, wenn ich jetzt die Blende weiter aufmache, kommt auch das Umgebungslicht wieder rein. Das war aber in diesem Fall kein Problem, weil bei einer 160stel, das war da so schummrig, das ging sich locker aus. Ja, und warum weniger Blitzleistung? Du hast es gesagt, einmal will man nicht, dass die Blitze heiß laufen, aber was mir viel wichtiger war, die Akkus halten wesentlich länger. Das heißt, ich habe jetzt keine Angst, wenn da 70 Leute reinlaufen, dass vielleicht nach dem 40. oder nach dem 50. oder ganz bitter nach dem 60. vielleicht die Akkus plötzlich leer sind. Ich kann die Show nämlich nicht einfach anhalten, sondern da läuft eine Musik, die ist genau getimed gewesen und die Leute liefen da in einem festen Zeitraster rein. Und da kann ich nicht einfach sagen, halt, stopp, ich muss mal gerade den Blitz tauschen oder die Akkus tauschen. Geht nicht. Und zweitens, weniger Blitzleistung heißt, die sind einfach schneller wieder bereit. Das heißt, ich muss nicht eine Sekunde warten, bis ich das nächste Foto machen kann, sondern ich kann quasi 3 Bilder die Sekunde mit Blitz machen. Und beide Sachen, also lange Ausdauer und schnelle Ladezeiten, die waren mir sehr, sehr wichtig. Und deswegen war mir sehr, sehr wichtig, dass ich eine möglichst geringe Leistung an den Blitzen einstellen kann. Das ist der ganze Zauber.
Damit wäre das erschöpfend erklärt.
So, und jetzt hast du Fragen hier aus Twitter.
Ja, jetzt hatten wir eben eine Frage von Glasstab. Wie bekomme ich die richtige Belichtung beim Blitzen im manuellen Modus raus? Hilft da der eingebaute Belichtungsmesser?
Nö.
Jein. Also das Ding ist, im Studio kannst du mit einem Blitzbelichtungsmesser arbeiten. Im Studio arbeitest du in der Regel manuell. Das heißt, du stellst die Kamera auf den Wert für Blende, für ISO, für Belichtungszeit und dann hast du die Blitze, die kannst du auch noch regeln. Und jetzt musst du da irgendwie hinkommen, dass das alles von der Belichtung her passt. Und da gibt es jetzt die einfache Möglichkeit, die allerdings sehr teuer ist, und das ist der Blitzbelichtungsmesser. Mhm. Damit feuerst du quasi einzeln die Blitze ab, dann liest du dann ab, wie viel Unterschied da ist. Und wenn du sie alle gemeinsam feuerst, dann misst du das mit so einem Blitzbelichtungsmesser mehrere 100 Euro, kostet sowas. Oder du arbeitest dich ran über eine Graukarte. Eine Graukarte hat einen mittleren Wert quasi und Du kannst dich quasi rantasten durch Testschüsse, indem du von der Graukarte, die machst du sucherfüllend, ein Bild machst, und wenn du dir dann das Histogramm des jeweiligen Bildes anschaust, dann wirst du sehen, dass das irgendwo einen Peak hat. Diese Graukarte, die zeigt dir quasi auf dem Histogramm einen Peak an. Wenn der in der Mitte steht, dann hast du die richtige Belichtung.
Ganz einfach. Ja, genau.
Ja.
Und ist erstmal so.
Ist erstmal so. Das heißt, also wir machen das auf den Workshops immer mit den Leuten. Man kann sich also quasi rantasten. Man kann so ein, zwei, drei Testschüsse machen. Dann sieht man auf dem Histogramm, oha, der Peak ist zu weit links. Ich muss noch ein bisschen höher belichten, oder er ist zu weit rechts. Ich muss noch ein bisschen tiefer belichten. Und am Schluss bist du dann an dem Punkt, wo du eine ordentliche Belichtung hast. Damit sparst du dir ein Blitzbelichtungsmesser und nutzt quasi den Belichtungsmesser aus deiner Kamera.
Genau. Geht halt bei digital. Da ist der Belichtungsmesser quasi der Testschuss und das Display. Mhm. Analog ging das natürlich nicht. Da konnte man nicht mal kurz einen Testschuss machen, in die Dunkelkammer gehen, entwickeln, nachgucken, was ist passiert, und dann den nächsten Testschuss machen. Da hatte man halt diese Blitzbelichtungsmessgeräte, wo du halt dann abgefeuert und abgelesen hast.
Die sind auch heute durchaus noch sinnvoll, wenn man es wirklich einfach haben möchte, schnell machen möchte. Aber nicht mehr unbedingt nötig, weil das Ding, was wir da in der Kamera drin haben, das ist an sich schon ein sehr präzises Instrument.
Genau.
So, dann noch ganz kurz, O2MO schreibt zum gleichen Thema: Wo und wann misst ein Fotograf die Belichtung mit einem Belichtungsmesser? Übernimmt das nicht die Kamera oder ITTL beim Blitz? Richtig, die Kamera übernimmt das für dich und macht das auch in verschiedenen Modi. Also du hast den Matrix-Modus, so diesen Mehrpunkt-Messungsmodus, da versucht die Kamera dann schön schlau zu sein und die Szene zu erkennen. Dann gibt es so ganz normale mittelbetonte Messungen, es gibt Spot-Messungen, wo man also wirklich nur einen Teil der Belichtung misst, einen Teil des Bildes quasi misst. Und das übernimmt die Kamera in der Standardeinstellung sowieso, oder auch in den Modus, im Blenden-Vorwahlmodus, im Zeitmodus, übernimmt das für die Kamera für dich im Programmmodus oder im grüne Kästchen-Modus. Ja. Da macht die Kamera das alles für dich. Und wenn du mit einem Belichtungsmesser arbeiten möchtest, mit einem externen, kannst du das tun und kannst dann eben die Kamera manuell einstellen. Brauchst du aber nicht unbedingt, weil die Kamera das für dich macht. Und beim Blitz, ja, da funktioniert es, das wäre eine komplette Sendung für sich selbst. Dieses ETTL oder ITTL misst, nur um es ganz kurz zu sagen, separat das Subjekt, also den Vordergrund und den Hintergrund, macht das über einen kleinen Hilfsblitz, wird also ein kleiner Vorblitz abgeschickt, und dann wird gemessen und dann wird das für dich eingestellt nach verschiedenen Regeln, und in der Regel kommt was Ordentliches bei raus.
Oder das Ding kommt komplett durcheinander, weil du kreativ gesagt hast, ja, ich stelle den Blitz da und dahin, ziehe aber Weitwinkel richtig weit auf, um ganz viel Umgebung zu haben, will aber nur einen kleinen Punkt mit dem Blitz ausleuchten, und dann sagt die Kamera, oh, da muss ich aber hier die halbe Welt ausleuchten, und reißt dir den Blitz auf. Also
Das ist dann die hohe Kunst. Da werden wir auf jeden Fall auch hinkommen auf dem Workshop in Nordheim zum Thema Licht.
Da zum Thema auch Licht. Das, genau. Auch da das werden wir Thema zeigen, sein. Wie das manuell vernünftig funktioniert. So. Und weg von der Automatik. Ja.
Ich habe noch gerade auch noch mal was reingeschmuggelt in unsere Notes.
Du hast was reingeschmuggelt.
Jawohl, ist mir, glaube ich, gestern untergekommen und dachte, die muss ich unbedingt bringen. Du hast ja schon mal von der Red One gehört.
Ja. Yeah.
Die Red ist eine Videokamera, die entsprechend dickes Video schießt. Dann gibt es die Canon 5D Mark II, die schießt HD-Video. Und es gibt die Panasonic GH1, eine Micro Four Thirds Kamera, die auch HD-Video schießt. Und es hat jetzt eine Gruppe von Filmleuten hat jetzt ein Video gedreht mit diesen drei Kameras und hat das Zeug gemischt. Die sind jetzt hergegangen und haben ein Video gedreht mit viel Lowlight und viel Szenen mit wenig Schärfentiefe und so weiter. Also richtig cineastisches, filmisches Arbeiten. Von der dicken, teuren, absolut high-endigen Red One bis runter zur kleinen, handlichen Panasonic GH1. Also wie gesagt, Micro Four Thirds, die kommt schon von der Größe her fast wie so eine kompakte daher. Und der Hammer ist, wenn man sich das Video anschaut, da linken wir hin auf Vimeo, ist das, dass die zumindest in der Auflösung, die da auf Vimeo gezeigt wird, nicht wirklich viel Unterschied haben. Es ist absolut wahnsinnig, wie ähnlich diese Kameras aussehen, beziehungsweise das Video, was aus denen rauskommt.
Hast du den Link hier irgendwo mit reingestellt?
Habe ich dir reingestellt, bei dir ist wahrscheinlich der Update noch nicht durch.
Ah, okay, alles klar.
Tu es auch jetzt bitte nicht aufmachen, sonst bist du weg.
Ja, doch.
Ja, doch. Nee, aber das war einfach so der Vergleich. Die 5D Mark II, Panasonic GH1 sind zumindest für manche Arten von Video heute doch tatsächlich eine echte Alternative.
Wobei auch der Sensor der 5D Mark II ja größer ist als der von der Red One.
Das habe ich jetzt noch gar nicht verglichen.
So weil das filmische 35mm Format ist ja kleiner als das fotografische.
Und hat die Red One 35mm Format?
Ja, ich glaube schon.
Das ist nicht genau. Und die GH1 hat eben dieses Micro Four Thirds, das ist die Hälfte von 35mm Format.
Und der Vorteil bei der Red One ist meines Wissens eben der, ja, mal abgesehen von den ganzen Schnittstellen, auch HD-Recording und so weiter, dass die nicht so hoch komprimiert, also dass die Farbtiefe noch ganz gut erhalten bleibt. Da kannst halt RAW filmen.
Natürlich hat die einige Vorteile, aber wenn ich mir vorstelle, dass zwischen der Red One und der GH1, boah, ich würde mal sagen, 5 bis 8 Kilo Unterschied liegen.
Ach, so schwer ist die?
Nee, nicht ganz. Aber sagen wir mal so 2 bis 3 Kilo Unterschied schon. Also die Red One ist schon ein ganz schöner Ausschied. Vor allem, wenn du da hinten noch irgendwie ein Festplatten-Compartment dranhängst und noch einen Monitor und was weiß ich.
Und ich möchte nicht wissen, wie viel Kilo Euro dazwischen liegen.
Das auch. Schaut euch mal einfach das Video an. Das ist einfach so ein kleiner Augenöffner. Boah, was geht?
Also, ja. Apropos Augenöffner. Du hast ein Utility aufgetan. Ja, da kann man mal gucken, wie viel Auslösung denn die Kamera hatte.
Genau, auch ein kleiner Link, der mir untergekommen ist. Es gibt anscheinend, ich habe es nicht getestet, weil ich kein Windows-System hatte, ein Windows-Programm, wenn man eine Canon Spiegelreflex mit einem Digic 3 oder Digic 4 Prozessor hat, dann kann man in diesem Utility anscheinend die Anzahl der Auslösungen auslesen. Das ist für viele Geeks immer das Problem. Kamera kaufen, verkaufen, wie viel sind denn wirklich drauf, wie viele Auslösungen, gebrauchte Kamera. Man kann den Zähler relativ einfach resetten, aber eben nicht den Zähler der Auslösungen, aber der ist versteckt und da kann man es angeblich dann raus.
Da kann es übrigens Überraschungen geben. Ich werde jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle nicht finden, wer uns das mal geschrieben hat.
Dann
aber
erzähl ich so lange noch, was
in unserer Rubrik Bodensatz, na, ich weiß es auswendig, ich weiß bloß nicht, wer es war, hat uns mal jemand geschrieben, dass er eine neue Kamera gekauft hat. Ich glaube, es war eine 5D. Beim Mediamarkt. Mhm. Und dann hat er zu Hause mal ausgelesen, wie viel Auslösung die hatte. Und die hatte 20.000 Auslösungen.
Oh, dann ist sie quasi gebraucht zurückgekommen.
Ja, das
wurde eben wieder als neu verkauft.
Sozusagen. Also einfach wieder ins Regal gestellt, weißt du?
Ja, praktisch. Ja, zum Thema interessante Links auch noch ein kleines Designprojekt, was ich gefunden habe. Die Lichtsprühdose. Auch da einfach geht mal dahin. Da hat jemand, um mit Licht zu malen, das hatten wir ja schon mal, im Dunkeln die Kamera auf lange Belichtung einstellen und dann mit der Taschenlampe schreiben. Da hat jemand eine LED-Sprühdose gebaut.
Das ist so geil.
Das ist ein Design-Prototyp allerdings. Ich glaube, das kann man nicht wirklich kaufen. Aber das ist im Prinzip eine Sprühdose. Wo der Sprühkopf ist, ist eine LED. Und jetzt kannst du im Dunkeln vor der Kamera malen. Mit und Licht malen, so wie du sprayen würdest.
Genau, musst du auch draufdrücken, dann leuchtet es.
Musst auch draufdrücken und um die Batterie zu laden, schüttelst du das ganze Ding wie eine Sprühdose.
Genau, da ist nämlich so eine Spule quasi um den Magneten und mit einer Feder gelagert oder wie auch immer. Und wenn man dann schüttelt, dann macht es halt klack, klack, klack. Spule bewegt sich, Strom wird indiziert, das Ding wird aufgeladen, wahrscheinlich Kondensator oder so, denke ich mal. Und sie schreiben, auch wenn man dann eben zu lange sprüht, also dann die Spannung nachlässt, dann wird das Licht eben auch schwächer und geht aus. Also wie bei einer Sprühdose halt auch.
Und es gibt auch verschiedene Sprühdüsen in Anführungszeichen. Das sind dann verschiedene LEDs mit verschiedenen Formen, dass man ein bisschen breiter oder schmaler sprühen kann.
Ich finde das so klasse.
Finde ich ein klasse Projekt, vor allem weil es eben wirklich dieses analoge Medium des Sprühens und Sprayens vereinigt mit dem Digitalen der Fotografie. Also da kommt Zeug zusammen, was irgendwie wieder richtig Spaß macht.
Ja. Ich nehme bitte eine. Wenn mir jemand was schenken möchte, ich hätte gerne eine.
Also wie gesagt, ist glaube ich noch im Prototyp-Stadium, aber
ja.
Vielleicht können wir es ja mal irgendwie, mach mal irgendjemand bitte eine Sammelbestellung, ich bestelle dann auch eins mit.
Ich will das geschenkt haben, ich will keins bestellen. Ja, da bin ich gierig, du. Das sage ich auch ganz offen. Da
bist du vor allem geizig.
Ja, aber wie? Ja, so, du, der Wolfgang, erinnerst du dich noch?
Wir hatten ja vorletzte Sendung, hatten wir ganz laut und heftig den Kopf geschüttelt zum Thema Digitalfilter. Der Wolfgang hatte, man hat versucht, dem Wolfgang einen Digitalfilter zu verkaufen.
Jo.
Beim Kamerakauf.
Und da haben wir gesagt, geh doch einfach nochmal hin und lass dir nochmal ganz einfach zeigen, was der denn jetzt damit eigentlich meint. Und dann gucken wir mal, was wir dazu sagen. Mhm. Und weißt du was? Das hat er gemacht. Und dann hat er uns hier nochmal geschrieben und schreibt, hallo ihr zwei, hier ein Nachtrag zum Thema Digitalfilter. Ich war nochmal bei dem Händler, der mir diesen empfohlen hatte. Er hat sich, also der Filter, hat sich als UV-Infrarot-Sperrfilter entpuppt. Als ich einwand, dass die Sensoren doch eh einen UV-Filter drauf haben, meinte die Mitarbeiterin, ich solle ihn trotzdem nehmen wegen der Farben und außerdem diene er als Schutz. Das mit dem Schutz wurde in eurer Show schon diskutiert, seitdem verzichte ich auf dieselben. Und was sie mit den Farben meinte und überhaupt, zur Wirkung der erwähnten Filter, habe ich hier was gefunden. Und da ist ein Link zu Imaging One. Da ist dieser Filter aufgeführt mit Beispielbildern. Verlinke ich auf happyshooting.de. Wenn man bedenkt, dass ein solcher Filter zwischen 50 und 70 Euro bereits für 52 mm Durchmesser für ein Objektiv kostet, glaube ich nicht, dass sich das rentiert. Ich denke, das gleiche oder bessere Ergebnisse kriege ich auch bei der Nachbearbeitung in Lightroom oder sonst wo. Ich halte es für Geldmacherei und verstehe nicht, warum mir das angeboten wurde. Grüße, Wolfgang.
Tja, also
ja, zur Klärung.
Zur Klärung ganz kurz. Also diese Filter sind also UV- und Infrarot-Cut-Filter. Die schneiden also einen Bereich oberhalb und unterhalb des sichtbaren Spektrums weg und machen das über einen sogenannten steilflankigen Interferenzfilter. Und das hat tatsächlich in ganz bestimmten Situationen kann man damit noch ein winziges Quäntchen an Sachen rauskitzeln. Wir reden da von zum Beispiel vom Blau des Himmels in Bergen oder an der See und da, wo die Luft sehr sauber ist, da kann man also tatsächlich noch so ein Quäntchen rauskitzeln. Ich behaupte jetzt mal, in den meisten Fällen ist allerdings trotzdem der Filter eher Störfaktor, weil er eben Licht reflektiert und weil er dadurch eben ungewollte Effekte haben kann. Wer von euch da draußen jetzt mal wirklich sagt, okay, ich benutze sowas und es hat grandios starke Effekte oder ich kann nicht mehr ohne, weil es alles besser macht, lasst uns doch mal wissen. Würde mich mal interessieren. Also ich habe bisher mit solchen Filtern nur ganz, ganz marginale Effekte gesehen, die mich nie so weggehauen haben, dass ich sagen würde, das lasse ich jetzt wirklich drauf, das Ding.
Das geht mir genauso. Also analog war das früher noch eher als später notwendig, weil die Filme eben entsprechend empfindlich reagiert haben auf dieses Licht. Und dann hast du eben flaue Bilder gehabt, die Kontraste waren eingeschränkt, weil es immer so latent überlagert war von einem leicht unscharfen Bild, weil eben UV und Infrarotlicht anderer Bereich und so weiter, aber Film wird trotzdem belichtet, bla bla. Und später gab es dann aber die Filme, also die du heute auch kaufen kannst, diese Kleinbildfilme, die haben auch schon entsprechende Sperrschichten drinne. Das heißt, die schützen sich auch schon vor diesem Einfall. Und UV-Licht wird ohnehin mit jeder Linsengruppe, mit jedem Stück Glas, was im Objektiv ist, wird ein Stückchen UV rausgefiltert und die Vergütung vorn und hinten und so weiter hast du nicht gesehen. Also
der Wolfgang schreibt ja dann als letzten Satz, ich halte es für Geldmacherei und verstehe nicht, warum mir das angeboten wurde.
Damit Geldmacherei halt.
Damit hast du deine Frage schon beantwortet. Es geht ums Geldmachen.
Selbstverständlich.
Ja. So,
ja,
wer fundiert dagegen wettern kann, soll es bitte tun. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
So sieht's aus.
So.
Der Rolf fragt. Achso, genau, lies mal.
Ich mach mal. In Folge 89 habt ihr über die für APS-C konzipierten Objektive, zum Beispiel EFS bei Canon, gesprochen. Dabei ist mir die Kompatibilität generell klar, aber bei einem Sonderfall bin ich mir nicht sicher. Wie sieht es beispielsweise aus, wenn ich ein Tamron 17-50 2.8 in Klammer für APS-C gerechnet über einen 1,8 2,4 Mal Konverter, zum Beispiel von Kenko, an einen Vollformat-Body anschließe, bekomme ich da gescheite Aufnahmen hin. Am Vollformat wäre das Tamron ja ein echtes 17-50, wobei es dann dem Spiegel im Weg wäre und außerdem nicht den kompletten Sensor bedient. Mit dem 1,4 Mal Konverter müsste aber doch ein 24-70 F4 draus werden. Der Spiegel hätte genug Platz und der Bildkreis auf dem Sensor würde sich vergrößern. Bin mir nicht sicher, ob der Bildkreis dann groß genug wäre, wegen 1,6er Crop, aber nur 1,4er Konverter und eventuell wäre das brauchbar. Vielleicht hat ja auch einer der Happy Shooting Hörer sowas schon mal ausprobiert. Würde mich sehr interessieren, auch wenn das vielleicht kein Standardproblem ist. Danke und weiter so mit der Show und alles Gute, Rolf.
Ja.
Ja, mach doch mal.
Also Kurzform, er möchte ein APS-C-Objektiv an Vollformat anschließen.
Also das, was man heute so in Anführungszeichen als Digitalobjektiv bezeichnet.
Ja, genau. Das sind so EFS-Objektive und sowas, ne? Diese für die kleinen Sensoren gerechnet. Und das eben an Vollformat anschließen. Und weil das nicht mit allen Objektiven so gut funktioniert, also erstmal verhindert es das andere Bajonett, zumindest bei Canon, dass es gar nicht passt mechanisch, verhindert es auch die Eindringtiefe des Objektivs. Also diese DX- oder EFS-Objektive, die gehen tiefer hinein in den Spiegelkasten. Der Spiegel ist bei diesen Geräten ja etwas kleiner, weil der Sensor kleiner ist und das Bild kleiner ist und so weiter. Und da passt's. Am Vollformat würde der Spiegel aber unter Umständen, bei einigen auch ganz sicher, dagegen schlagen und kaputt gehen. So. Nun hat er sich gedacht, ja, dann nehme ich doch einfach einen Telekonverter, weil der passt ja an den Body. Und dann setze ich doch einfach das Objektiv vorne auf den Telekonverter. Und ich finde die Idee gar nicht schlecht. Der Haken ist ja nur, dass der Telekonverter vorne ja auch wieder das normale Bajonett hat. Das heißt, es wird mechanisch einfach nicht passen. Es geht halt einfach nicht drauf. Und selbst wenn du es draufgehend machst, da muss man halt entsprechend so eine kleine Nase abfeilen oder sowas. Und wenn man das halt passend macht, ist da natürlich erstmal die Frage, ob es trotzdem mechanisch passt, weil auch der Telekonverter hat ja ein vorderes Linsenelement und das darf natürlich nicht zu weit außen liegen, weil sonst passt unter Umständen das Objektiv nicht drauf. Also das musst du einfach ausprobieren, ob es passt. Ich bin auf die Idee noch nicht gekommen. Ich hab auch keinen Konverter, um das auszuprobieren. Also sonst hätte ich es einfach mal getestet. Ansonsten hast du erstmal recht mit dem Bildkreis. Das könnte knapp werden. Könnte also sein, dass du abgedunkelte Ränder kriegst. Davon aber ab. Also meine grundsätzliche Frage ist dabei, bei aller technischen Liebe zur Bastelei, warum sollte ich ein doch relativ teures 2,8er Objektiv kaufen, um es dann hinterher mit einem Konverter anzuschließen, was die Blende auf F4 reduziert? Weil dieser Konverter hat auch Einfluss auf die Blende. Schreibst du ja auch. Man hätte dann ein 24-70 bei F4. Außerdem wird die Abbildungsleistung natürlich schlechter. Gut, der Kenko 1.4 ist ein ziemlich guter. Den konnte ich auf dem letzten Workshop ausprobieren.
Trotzdem macht er was mit der Abbildung.
Er macht was mit der Abbildung. Es ist schlechter als das Original, auch wenn es noch so gut ist. Wenn ich jetzt also davon ausgehe, dass ich sowieso F4 habe und dass ich sowieso keinen Ultraweitwinkel mehr habe, sondern dass ich bei 24 mm lande, warum um alles in der Welt nicht dann gleich ein Objektiv fürs Vollformat nehmen? Also Beispiel, das ist, glaube ich, sogar das, was ich aufgeschrieben habe, was ich im Schrank liegen habe. Ist ein Canon 24 bis 85 mm, hat eine Lichtstärke von 3,5 bis 4,5, also da hast du ungefähr dein F4. Hat ein USM, also Ultraschallmotor, im Gegensatz zum Tamron, ist also im Gegensatz zum Tamron extrem leise und sehr schnell. Kostet um 260 €, ist also noch billiger, als wenn du jetzt das Tamron und einen Konverter kaufst. Also selbst wenn es technisch funktioniert, ich sehe jetzt nicht unbedingt den Sinn da drin, das zu tun. Keine Ahnung. Hat das jemand von euch schon mal gemacht? Also einfach so aus purer Neugier, weißt du, so wie wir früher einfach irgendwelche Lego-Bausteine zusammengeschraubt haben und irgendwelche Rotoren da dran gemacht haben, um zu gucken, schafft der Motor auch einen Rotor von 1,50 Durchmesser noch zu bewegen?
Das hast du vielleicht probiert.
Ja, du nicht? Ach, erzähl mir nicht, du hast nicht als Kind irgendwas Sinnloses ausprobiert, nur um zu gucken, ob es geht.
Ich habe ganz sinnvolle Sachen nur gemacht.
Selbstverständlich. So habe ich dich kennengelernt.
Fischertechnik.
Du lügst. Du bist ja der Lüger vor dem Herrn hier.
Nö, bin ich nicht. Fischertechnik, sage ich dir.
Ja, da kann man auch viele sinnlose Dinge mit basteln. Ja, also wenn das jemand von euch schon mal ausprobiert hat, weil er einfach neugierig war, dann schickt doch mal Beispielbilder oder am besten Links zu euren Bildern, die ihr damit gemacht habt. Ich halte es nicht für so sinnvoll. Ich würde da lieber gleich das richtige Objektiv nehmen.
Ja, Glasstaub fragt gerade auf Twitter zum dritten Mal, wie er die richtige Belichtung beim Blitzen im M-Modus hinbekommt.
Vier, ich habe ihn viermal.
Nee, viermal, genau. Ja, ist ja gut. Einmal
einfach,
reicht.
Einfach zurückspulen und nochmal anhören.
Genau, wir kriegen das schon hin. Wir hören euch, wir sehen euch, wenn ihr da uns reintwittert. Das passt schon. HS-Frage ist immer das Tag auf Twitter und das kommt auch hier an. Egal, genau, an wen ihr es schickt und wie oft.
Ja.
Irgendwann gibt's so ab dem fünften Mal wird disqualifiziert.
Oh, dann muss ich nachträglich wieder streichen. Das wird schwierig beim Schneiden.
Ach so, du kannst das. Ist ja wurscht. So, uns bleibt eigentlich jetzt nur noch eine Amtshandlung.
Die Aufgabe.
Das Ende der Show. Eine Geräuschaufgabe gibt's erst nächstes Mal wieder. Dafür eine ganz tolle. Wir haben noch eine neue Aufgabe zu vergeben. Die aktuelle Aufgabe Zoll läuft noch bis zum.
Ja, bis heute. Bis 13.8. Genau. Und die neue Aufgabe ist natürlich, die Thematik ist ja jetzt klar, Wahl. Mit H.
Wahlgesänge?
Ja, ihr dürft das gerne auslegen, wie ihr wollt, aber der Tag ist HS-Wahl mit H-S-W-A-H-L. Wenn gleich Scotty kommt und dich irgendwo in transparentes Aluminium beamt, ne? Glaub mal nicht, dass ich dann weine. Viel Spaß in der Zukunft noch.
Ja, nee, also Wahl mit H.
Okay. Du machst das übrigens echt gut, ich muss schon sagen. Echt? Ja, das ist.
Ich hatte mal.
Es hat so ein bisschen was von Fido unter Wasser.
Ich sag mal, alle, die so ungefähr in meiner Altersstufe so um die 40 sind, die kennen vielleicht noch den, so aus den 80ern, den 2001-Versand, gibt's ja heute noch. Und die hatten mal so eine Wahlgesänge-CD. Ich glaube, die habe ich noch irgendwo.
Die hast du auswendig gelernt, oder?
Genau, die ersten drei Stücke habe ich auswendig gelernt.
Immer mitgesungen.
1-3. Ja, dann würde ich sagen.
Lagen die Texte dann auch dabei?
Nee, das ist ja. Also, ich bringe dir das mal bei auf dem nächsten Workshop.
Lass mal.
Gut. Dann sage ich, wir sind am Ende.
Ja, zähl doch mal auf Walisch runter.
Nee, geht nicht. 3, 2, 1.
Happy Shooting! Das hat aber schon ein bisschen was von Mond anheulen. Ich wusste gar nicht, dass Wale auch den Mond anheulen. Das ist wahrscheinlich die Ursache. Die singen immer nur bei Vollmond.
Nee, ich hatte die echt. Also das war damals irgendwie so voll im Trend.
Ja,
Wahlgesänge und
unbedingt.
Lief dann bei mir so ein paar Mal.
Und was hast du geraucht?
Das kann ich hier nicht sagen. Das liegt doch auf. Das kann ich nicht. Aber ich sag nur Wahlgesänge, hey, das hat was.
Ja, unglaublich. Mit Subwoofer richtig geil.
Nee, also ohne Scheiß. Das hat schon was richtig Intensives. Aber
ja, irgendwann ist dann intensiv. Auch, das stelle ich mir wirklich sehr intensiv vor.
Irgendwann ist dann gut. Irgendwann reicht's dann.
Ja. Alternativ kann man auch zum sanften Einstieg sich ein paar Folgen Flipper angucken.
Das ist dann Delfingeschnatter, ne? Gut.
Ja, wie dem auch sei.
Gut, ich werde sagen.
Jetzt hier mal Stopp.
Ja, ich auch.
Das reicht. Führt zu nichts Gutem mehr.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de.
PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com